Willkommen, wir sind wieder auf Sendung, die neue Folge unseres schönen Verzells der Jets Football Show. Ich begrüße Sie, ich begrüße euch, liebe Freunde des Footballs und des seichten Humors. Heute geht es wieder etwas spaßiger zu. Wir sind versammelt, ich bin nicht alleine. Ich habe natürlich meinen Co-Host wieder eingeladen, der auf der guten Seite des Rheines in Bonn zugeschaltet ist. Ich begrüße eben mal The Fork, das Liquid des Grauens, der Meister der gesunden Ernährung, Udo Vollberg. Hallo, Udo, bist du da?
Butsch, du schöner Aushilfsgartenbauer, halt hier.
Ja.
Alle Pläte Kopf, halt, ja, ich gesehen. Hat sich halt schon richtig mal locht, halt. Wie war denn so an der Schiff heute?
Ja, verehrte Damen und Herren, ich mache mir eine neue Sitzecke im Garten, habe da schon diverse Terrassenplatten besorgt und bin da kräftig am Malochen. Ja, wen könnte ich besser fragen bei Problemchen als meinen guten Freund Udo? Aber ist ja jedes Jahr. Ich bin auch noch gerade in den Vorbereitungen. Ich werde dich auf dem Laufen halten.
Sieht gut aus, hast die Schnur schon mal ohne Kurve gespannt, das ist immer wichtig.
Ja, die Schnur ohne Kurve, ja. Das kommt daher, wir hatten ja nichts früher und da hatten wir schon eine Schnur als Zug.
Genau, am Eisenbahn mitgespielt, genau.
So war das früher. Ja, genau. Ja, liebe Freunde des Footballs, wir haben einen prominenten Gast, einen Stargast heute.
Nix. Erst begrüße ich dich hier. So schnell geht das hier nochmal nicht halt. Ne? Bevor ich dich hier ordentlich beschimpft habe, begrüßt du hier gar keinen.
Ja, sorry.
Ich begrüße nämlich den Blutwurst-Sommelier. Oder Blutwurst-Sommelier.
Blutwurst-Sommelier.
Die Strandhaubitze des investigativen Troisdorfer Sportjournalismus.
Rossa.
Der Mann, der in seiner Jugend, und ich habe ihn so gesehen, vorzüglich Mini-Pli und Schnäuzer tragen konnte. Rudi Völler war ein Arschloch hingegen. Minge Spannmann, Stefan, der Butsch Pohl.
Grüß Gott. Herrlich, Udo. Vielen Dank für die warmen Worte. Ja, jetzt kommen wir schnell zu unserem Gast. Ne? Er ist schon aufgeregt. Er guckt uns zu hier. Wir sitzen ja nicht zusammen, sondern sind per Zoom beieinander geschaltet. Ja, unweit vom Udo in der Tat wohnt er, glaube ich, immer noch. Sie kennen ihn alle.
Ja. Eine Neuerung heute. Klaus und ich sind nämlich nicht per Zoom, sondern per Büchsentelefon miteinander verbunden, weil wir nicht so weit auseinander sind. Ich wollte mal gucken, ob das funktioniert. Ne?
Ja, der Name fehlt schon. Wir begrüßen mit einem herzlichen Holla, Holla, Holla den Klaus Zettelmeier. Hallo Klaus.
Hallo ihr beiden und natürlich auch hallo an alle Zuhörer an den Geräten bei Netflix, Sky, Twitch, Amazon Prime und SiriusXM.
Ja. Und auf JTS Network.
Ja, genau. Auch hier wurde dieses kleine Ding vom Zettel abgelesen. Zettel, ne, so heißt es ja auch. Ja, liebe Freunde an den Geräten, wir sitzen zusammen, drei Jets der nahezu ersten Stunde, darunter das Nesthäkchen Klaus, als einer, der in der ersten Jugendmannschaft, glaube ich, angefangen hat. Ja, und wir kennen uns schon lange. Ich vermute, dass es heute nicht bierernst wird, sondern auch wenn der Klaus keinen Alkohol hat, wir haben auch nur alkoholfreie Getränke gerade bereitgestellt, wird es doch eine lustige Runde.
Scheiß drauf, ich habe heute ein Oberdorfer Helles, natürlich trinke ich Alkohol. Ne?
Achso, ja, gut. Ich bin,
dieser alkoholfreie Podcast ist bei mir gesprengt, aber ich kann, glaube ich, für Klaus sprechen, dass er sich heute nicht volllaufen lässt, oder?
Nee. Ja, ich habe mit dem Gedanken gespielt, habe es aber dann wegen, ich fange dann immer so an zu nuscheln, deshalb habe ich soll es immer sein. Und damit mich auch alle verstehen können, die diesen Podcast hören. Und das sind ja inzwischen Millionen bis Abermillionen.
Aber.
Ja. Also ihr aber, könnt aber, ihn ja nicht sehen, halt. Aber Klaus, kannst du das dein Handy nicht irgendwie von 4 HD runterstellen und deine Falten sind so tief? Ich habe Angst, dass ich da gleich reinfalle, wenn ich mich nach vorne beuge immer.
Ja, ja, Streber mit den deinen Handykameras. Tut sich vor dir auf, ne?
Ich finde, dass
ja, kurz noch, Schwaben nehmen. Kurz noch erwähnt, liebe Zuhörer, leider nicht Zuschauer.
Zum Glück schon bei den Falten.
Bitte? Nein, nicht wegen den Falten. Ich habe an den Falten vorbeigeschaut und bin doch etwas irritiert wegen diesem Spreewald, den du über dir aufgebaut hast. Da lacht er.
Es ist eine Lampe. Warte, ich kann das mal kurz vorführen. Das ist eine Lampe. Jetzt ist sie aus.
Ja.
Und jetzt ist sie an.
Oh nein.
Verrückt, oder?
Also Klaus hat so eine Spreewaldgurken-Lampenanbringung an der Wand, die schön sein Haupt umspielt. Ja. Hast war gerade etwas abgelenkt.
Hast du Wutsch nicht mal gemodelt für Spreewaldgurke, so als
als was denn? Als Gurke oder was? Ja, Freunde.
Ja, du und dein Bekanntes, du weißt schon, ne? Ich möchte jetzt nicht so hier.
Ich mache jetzt mal ein Foto und stelle das in allen Medien ein von dem Spreewald von Klaus. Moment.
Nein, das darfst du nicht machen, ohne meine Erlaubnis.
Okay, dann nicht so. So gut, soweit die Einleitung. Klaus, du bist seit Mitte der 80er auch schon dabei. War glaube ich, richtig. Ne? Du warst in der ersten Jugendmannschaft aktiv, bist da eingestiegen. Und erzähl mal. Genau. Fangen wir vorne an.
Also ich habe 83 meine ersten Schritte auf dem Footballfeld gemacht. Damals gab es bei den Jets noch keine Jugendmannschaft, die war gerade in Gründung. Und ein Schulfreund von mir, der Oliver Koppener, lustigerweise spielt dessen Sohn jetzt gerade in der U16.
Richtig. Ist das wahr? Das wusste ich nicht. Aha. Okay.
Also Oliver Koppener war ein Klassenkamerad von mir und der ist von den Ehrenberg-Brüdern, die auch bei uns auf der Schule waren, der Udo war ja auch auf derselben Schule, ist von den Ehrenberg-Brüdern angesprochen worden und war dann einmal beim Training und kam dann zu mir und sagte, boah, Klaus, ich war da beim Training, das war total geil, hast du nicht auch Bock, dahin mitzukommen? Ja, und dann war es halt 83 das Training in der Halle des Bonner Boxclubs am Stadthaus an der, ich weiß gar nicht, Pestalozzi-Schule heißt sie, glaube ich.
Ja.
Falls es die heute noch gibt. Ja. Und das war also eine Mini-Halle. Und da waren wir tatsächlich am Anfang, bei meinem ersten Training waren wir nur so um die 10 Leute da drin. Aber das ist dann relativ schnell gewachsen und dann war es in dieser kleinen Halle auch mit einem angehenden Footballteam schon relativ eng. Naja, und dann ging es halt raus irgendwann, als das Wetter es zuließ. Und dann fand das Training in der Gronau statt, allerdings nicht im Stadion, sondern auf einer Wiese.
Auf einer
Wiese. Kronaufwürfe führte.
Ah, eine Wiese. Wir hatten gerade eine Störung, Klaus.
Ja,
kleiner Hänger. Kleiner Hänger, mäht aber nichts. Auf einer Wiese, am Rhein, ging nur von der
Wiese. Ja, da wo heute ein größerer Parkplatz ist, unterhalb vom Schürmannbau, der ja heute da steht, da war ja früher das Kronau-Stadion. Und und auf der Wiese da, direkt an der Straße, wie gesagt, haben wir dann quasi die ersten Schritte außerhalb der Trainingshalle gemacht.
Wer hat euch denn da gecoacht, Klaus?
Mein erster Coach war der Henry Jelen. Der Butch wird den noch kennen. Ich weiß nicht, ob du den noch kennst, Udo.
Nee, ich kenne ihn nämlich.
Also das war einer der ersten Trainer und der Rainer Zimmermann, der Zimbo.
Genau, der Zimbo. Die Info habe ich auch von Rainer selber. Genau, Rainer Zimmermann, ehemaliger Mittellinebacker der ersten Jahre. Und Henry Jelen war Center und Guard und auch in den ersten Jahren sehr engagiert als Schiedsrichter für die Jets unterwegs, meine lieben Zuhörer. Genau, und die hatten sich auch in der Jugend engagiert. Jawohl.
Ja, und dann haben wir auf dieser Wiese, die von allen frequentiert wurde, von Hunden, von Leuten, die da spazieren gegangen sind. Aber wenn wir dann da trainiert haben, hatten wir die Wiese meistens für uns, weil die Leute konnten ja, Anfang der 80er gab es wenige, die mit Football was anfangen konnten. Und gab es eigentlich eher erstaunte Blicke, was sind das denn für komische Lücken, als was da irgendwelche Football-Interessierten wären.
Meistens haben nur die Hunde auf die Wiese geköttelt, nicht die Zuschauer. Aber
zum Glück. Aber zu dem kleinen Fetisch, den du heute ja schon mal erwähnt hast, wollen wir...
Das war nicht mein Fetisch. Grüße gehen raus an Michael Nono.
Naja, auf jeden Fall dann da erstes Training und auch ohne Ausrüstung noch. Und ja, dann haben wir da auch so ein bisschen Konditionstraining und aber auch schon so ein paar Football-Sachen. Haben wir auch schon Tackle-Drills gemacht, ohne Ausrüstung, in abgemilderter Form. Und das war schon sehr interessant alles. Und auch gerade in Anbetracht der Tatsache, dass alles Neulinge waren. Also da war ja keiner dabei, der schon mal gespielt hatte. Ich bin nicht sicher, ob die Ehrenbergs schon mal bei der ersten mittrainiert hatten. Das könnte sein, dass das so war. Aber ansonsten waren das halt alles wirklich reine Football-Neulinge, ne? Und ja, den musste dann tatsächlich Football von der Pike auf beigebracht werden. Und ja, das war durchaus eine interessante Zeit. Und irgendwann, Bill Singer war ja schon Trainer der ersten Mannschaft und das ist ja dann vorletzte Woche war, glaube ich, da, ne?
Ja.
Vorletzte Woche schon mal erwähnt worden, dass er da auch Sportdirektor der ja, Botschaft war und der American High School. Und dann kam irgendwann für uns mal so ein großer Moment, wo wir alle gedacht haben, oh, ganz was Tolles. Und zwar haben die bei der Highschool Ausrüstung aussortiert, weil sie neues Material und neues Equipment bekommen haben. Und dann sagte der Bill Singer, bevor wir das wegschmeißen, könnten wir doch das an die Jugendmannschaft ausgeben. Und da war natürlich die damalige Vereinsführung ganz begeistert von. Und ja, das wurde dann auch so gemacht. Wurde also ein Termin ausgemacht mit der Jugendmannschaft. Es gab ja nur eine. Also es gab nicht wie heute U10, U13, U16, U19, sondern es gab eine Jugendmannschaft und da spielten dann alle Altersklassen drin von 14 bis 19 oder 14 bis 18. Und die wurden dann alle nach Blittersdorf bestellt zu einem bestimmten Termin und dann durften wir da ins Allerheiligste. In die Kleiderkammer der American High School. Und ja, da wurde dann anprobiert und jeder bekam ein Shoulderpad und einen Helm. Und das war sensationell. Ich war stolz wie Oscar, sage ich euch. Und danach ging dann eben auch das Training in die nächste Stufe. Also dann hatten alle eine Ausrüstung und dann sind wir da hingekommen, wo gerade ihr als Jugendtrainer mit den kleinen Leuten, mit den kleinen Männern an den Punkt kommt, nämlich, dass die neue Footballspieler lernen müssen, dass sie mit dem Zeug auch Kontakt kriegen und Football als Kollisionssport da sich darstellen. Ja, das ist am Anfang auf jeden Fall erstmal sehr ungewöhnlich gewesen und alle waren so ein bisschen zaghaft, bis dann mal der Groschen gefallen ist und der Knoten geplatzt ist und alle dann oder die meisten begriffen haben, alles klar, der Helm schützt mich, das Shoulderpad schützt mich und man kann da schon ineinander rennen.
Hast du denn früher flüssiger gesprochen als heute oder?
Nein, es war wunderbar, Klaus. Ich konnte hervorragend folgen. Es ist alles gut.
Der Udo ja, der trinkt ja schon wieder Alkohol. Ne? Da ist das, der kann er ja dann nicht mehr so ganz folgen.
Ja, der Rüpel. Ja.
Das ist ein Gaffel-Light, ein kastriertes. Das hat nur 2,4%. Ich lalle dann wahrscheinlich erst gegen Ende des Podcasts.
Na, dann haben wir ja noch ein bisschen Zeit.
Genau. Da haben wir Hoffnung. Gut. Ja, Klaus, die ersten Spiele gab es dann aber irgendwann Mitte der 80er, oder?
Ja, tatsächlich gab es das erste Spiel einer Jets-Jugendmannschaft überhaupt. Hm. Ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Monat das mal war. Ich mutmaße mal, das war April. Und oder vielleicht war es auch später, ich weiß nicht mehr. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich schon mein erstes Footballspiel von der ersten Mannschaft gesehen hatte. Und wie das beim Football so ist, wenn man die Regeln nicht kennt und sich nicht so sonderlich auskennt in der Materie, dann kann ein Footballspiel ja schon sehr langweilig sein. Also ich habe tatsächlich das erste Vorbereitungsspiel der ersten Mannschaft der Jets gesehen und habe mich in der zweiten Halbzeit mit irgendwas anderem beschäftigt, weil das mir zu langweilig war.
Der Busch ist auch zu langweilig, der ist schon abgehauen. Ne?
Nee, ich muss gerade mal die Rollade runter machen. Hier scheint doch die Abendsonne hinein in das Aufnahmestudio-Zimmer.
Bei dir ist Abendsonne, hier für die Schmülder viel gerade die Welt unter.
Ich hoffe, wir können das. Hervorragende Sonne hier in Troisdorf.
Ja, dann wirft mir irgendeine Murmel hier auf das Dach. Das könnte auch sein.
Klaus, du hattest, ich habe so ein Bild vor Augen von dir als Jugendspieler, unfassbar. Ich habe es nicht parat, aber ich habe es vor Augen. Da hast du schon die 48, ne? Ich glaube, hast du immer die 48?
Ich bin gerade am Grübeln. In der Jugend. Ich mein,
nicht so wichtig, aber.
In der Jugend habe ich tatsächlich die 46 gehabt. Und in meinem ersten Jahr bei den Seniors hatte ich als Defense-Spieler, als Outside Linebacker die 92 und erst 86 war mein Rookie-Jahr, 87 hat der Bill Singer mich dann auch zum Fullback gemacht und ab da erst habe ich die 48 getragen, weil ich ja dann eine Running-Back-Nummer brauchte.
Damals hast du schon Fullback gespielt, das wusste auch ich jetzt dann gerade nicht.
Im zweiten Jahr.
Eieieiei, okay. Ich dachte, du hättest bis in die 90er Linebacker gespielt.
Ja, habe ich auch.
Also klar,
also das überwiegend. War tatsächlich so, in meinem Rookie-Jahr habe ich Outside Linebacker gespielt und dann habe ich im zweiten und dritten Jahr, glaube ich, habe ich Running Back gespielt und habe dann meinen ersten Bänderriss gehabt, einen von vielen.
Den ersten von sieben.
Genau, und danach habe ich dann wieder nur Defense gespielt. Also ich habe auch Jahre gehabt, wo ich tatsächlich beides gespielt habe, Offense und Defense. Aber das ist ja beim Football nicht immer so richtig erstrebenswert. Mhm. Und die meiste Zeit meiner 25 Jahre aktiven Football habe ich tatsächlich Defense gespielt.
25 Jahre.
Und das ist viel.
Das ist auf jeden Fall viel.
Ohne,
kann immer noch reden.
Ohne Trainerzeit. Also tatsächlich nur aktiv als Spieler.
Da kommen wir nicht mit, Udo. Ne? Da sind wir raus.
Also nee. Ich bin unter den 20 irgendwo. Ich versuche immer wieder nachzuhalten, wenn ich nicht so richtig drauf komme. Sag mal, Klaus, aber du bist ja auch der Herrscher des Butterbrotbrettchens. Halt, ne? Wie oft genau bist du nochmal MVP, der Most Valuable Player, der wertvollste Spieler der Saison gewesen?
Komm, hau raus. Ja, das bin ich tatsächlich dreimal gewesen. Und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf, weil das sonst keiner geschafft hat bisher. Also es gibt Leute, die es geschafft haben, zweimal auf das Brettchen zu kommen. Ich bin aber der Einzige, der dreimal draufsteht.
Ja, und nicht unverdient, Klaus. Ich glaube, zweimal war der Taichi, weiß ich. Sonst,
ich glaube, der Erik steht auch zweimal drauf, oder?
Erik vielleicht zweimal, vielleicht Peyton auch. Peyton, glaube ich, zweimal. Und das war's dann aber, ja. In welchen Jahren zum MVP gewählt worden? Hintereinander weg war es, glaube ich, nicht. Ne? Da war immer so ein bisschen zwischen. Ne?
Also ich weiß es auch nicht hundertprozentig, aber ich glaube, es waren 90, 91 und 94.
Und ich glaube, das hat sich immer für die Defense-Arbeit, ne?
Ja, genau. Da habe ich
immer Defense gespielt. Defense gespielt.
Will damit natürlich sagen, über Jahre hinweg, nicht nur drei Jahre am Stück, sondern auch dann ein paar Jahre mehr. Leistungsträger kann man ruhig sagen.
Ich glaube, Klaus war tatsächlich das Herz dieser sehr erfolgreichen 90er-Jahre-Defense, die mal des Öfteren unter 100 Punkte kassiert hat. Und davon haben wir die Hälfte noch in einem Spiel kassiert. Ich glaube, damals gegen Tecklenburg, wenn ich mich da so recht entsinne. Halt, ja.
Ich glaube, es gibt einen Spruch, den habe ich mir als Gedankenstütze notiert. Udo, du kannst ihn dann erklären, oder Klaus dann auch selber. Es gibt eine Äußerung, die heißt, kennst du einen, kennst du alle. Kennst du das, Udo? Kannst du das erklären?
Ich kenne das, aber ich weiß nicht, worauf du hinaus willst mit deinem...
Ich kann es genau umreißen, und zwar war der Klaus Outside Linebacker oder auch Strong Safety in vielen, vielen Jahren und hat dort viele, viele kurze Pässe, die nach außen gehen sollten, aber nicht wirklich so ganz hundertprozentig ausgeführt wurden, durch seine quirlige Art abgefangen, indem er in die Flugbahn des Balles geeilt war und hat den Ball dann abgefangen. So, und dann ist es eben so, wenn er dann in der Flat, so heißt das, den Ball fängst, dann hast du einfach nur noch grünes Land vor dir und keine Gegner. Der Klaus ist dann etliche Male bis zum Touchdown durchgelaufen.
Manchmal hat er auch ein paar Meter vorher aufgehört und hat schon den Ball fallen lassen.
Achso, okay.
Ja, wer hat dich damals noch so schön dann aus der Hose gehauen, Klaus?
Ja, das war der Frank Siegers von den Remscheid Bergischen Löwen, wie sie damals noch hießen. Speedy. Der auch den Spitznamen Speedy hatte, genau. Und die Situation war die. es hört sich erstmal doof an, ne? Dass ich da tatsächlich irgendwie an der 5-Yard-Linie stehen geblieben bin und mich schon gefeiert habe.
Das war auch ein bisschen doof, das war, ja.
Das war tatsächlich du warst nicht nur langsam, du hast gedacht, du bist drin.
Ja klar, der dachte, er ist drin. Nein. Der hat aufgehört zu rennen.
Ja, ich bin tatsächlich stehen geblieben. Ja. Und zwar stehen ja immer diese Endzone-Pylonen da. Ne? Also eine Pylone vorne an der Endzone, eine hinten.
Und das ist für die Spieler, dass die erkennen, wo die Endzone ist, Klaus. Ja,
ja, das war an dem Tag schwierig, weil der Platz so schlecht gekreidet war. Ja, auf jeden Fall hatten die eben von diesen Pylonen nur eine da stehen. Und da war ich also ganz sicher, dass ich schon in der Endzone bin. Und dann putzt er mich da weg. Und ich sage, hast du dich ja fast im Schrank oder was? Ich war doch schon in der Endzone. Und er sagt, da warst du nicht.
Man konnte das auch beide in der Körperhaltung sehr ansehen nach dem Hit. Was soll denn das? Spinnst du? Und der du. Fand ich gut. Kann ich mich gut dran erinnern, ja.
Aber ich darf doch mal... Der Frank Siegers war ja einer der fairsten Spieler, die ich kenne. Und der sagte, nee, du warst schon noch nicht in der Endzone und deshalb. Und dann haben wir beide mal herzlich drüber gelacht und haben dann die Offense die Punkte machen lassen. Ach. Insofern hat das dann auch nicht wehgetan, weil die Punkte kamen ja trotzdem.
Ja, man muss auch Jörner können, ne? Genau.
Man muss auch Jörner können.
Ich wollte aber nochmal drauf eingehen, auf dieses kennst du einen, kennst du alle. Klaus, weißt du, wie viele Interceptions du geholt hast innerhalb deiner Karriere? Ich glaube, ich weiß, also ich hab's mal addiert mit dem Hans-Josef-Sturm.
Kannst du die Zahl nennen? Ja, das steht ja tatsächlich in diesen All-Time-Scorer-Listen oder in dieser Statistik drin, ja. Aber ich habe es nicht geläufig. Ich weiß es nicht, wenn ich ehrlich bin.
Ich glaube ziemlich genau zu wissen, dass der Klaus Settelmeier 40 Pässe des Gegners abgefangen hat.
Ja, unglaublich.
In der Karriere. Ach, so wenig? Und so wenig war es in der Tat. Nur es ist dann der Clubrekord, der wird doch sicherlich noch lange Zeit gelten, glaube ich. Also ich meine, ich hätte mal irgendwas in der 20. Das ist schon gut, wie ich selber finde. Aber auch wenn man viele Jahre spielt, da musst du zuerst mal 40 Dinge abfangen. Und da bist du, glaube ich, ganz, ganz oben dabei. Das nochmal zum Thema Interception. Kennst du einen, kennst du alle. Das wäre übrigens ein guter Titel für die Sendung. Udo, weil das überlegen wir immer stundenlang nach der Sendung, wie nennen wir den denn jetzt? Und kennst du einen? Wer jetzt mein Favorit? Aber wir wissen nicht, was der Klaus noch erzählt.
Wir sind doch noch lange nicht so weit. Wir haben doch nicht mal Halbzeit beim Podcast. Lauso, Richard, hast du uns denn sonst noch so mitgebracht an Geschichten, Anekdoten, Lowlights, Highlights, Peinlichkeiten, Flatulenzen und sonstigen Ereignissen?
Ja, es gibt ja so ein paar schöne Storys noch.
Storys, ja, genau.
aus den Anfangsjahren der Jets. Also zum Beispiel, als wir unsere ersten Ausrüstungen bekommen hatten und dann das Training halt wirklich losging. Diese Trainingswiese, die war ja wirklich in unmittelbarer Nachbarschaft des Regierungsviertels. Und da kam es halt schon mal vor, dass während des Trainings da auch Politiker langliefen, zum Beispiel Helmut Kohl, damals Bundeskanzler, der mal an unserem Trainingsfeld vorbeilief, und der Matthias Hinz war ihm dann hinterher: Hallo Birne!
Boah, war der sauer, ja, das weiß ich auch noch. Ja, der war richtig angepisst.
Der ist mit einem sehr verkniffenen Lächeln dann weitergegangen, und ich habe schon befürchtet, dass die Personenschützer ihre Waffen ziehen. Und
ich habe auch damit gerechnet. Ich habe auch schon Steine zur Deckung gesucht, ja.
Als er das rief, haben sich alle wirklich geduckt, so nach dem Motto: Ach du Scheiße, spinnt der? Den Bundeskanzler zu beleidigen.
Nächsten Tag in der Express: Bonner Quarterback wurde vom Sicherheitsdienst erschossen.
Da war er noch nicht Quarterback.
Achso, ja, dann kann man das rufen.
Ja, ja, siehst du, ne? Hier, als Gesicht in der Masse, da geht das. Aber wenn er der Mann gewesen wäre, dann. Oh, oh. Und da kam es halt auch schon mal zu Situationen wie: die Polizei fährt vor mit 3 Autos, die springen aus den Autos und sagen: Ihr müsst mal schnell hier von der Wiese weg, los, los, los. Und wir alle so: Was? So, als nächstes kam dann so eine Kolonne von 10 schwarzen Mercedes-Limousinen, und dann hörte man schon von irgendwo einen Helikopter anfliegen. Ja, und dann landete mal eben der Bundeskanzler auf unserer Trainingswiese oder tatsächlich auch mal während eines Footballspiels im Stadion.
Das weiß ich auch noch, ja, das stimmt.
Mhm. Als dann wirklich die Polizei ankam und sagte: So, ihr müsst jetzt mal euer Spiel unterbrechen.
Timeout! Ihr landet
jetzt gleich einen Hubschrauber.
Auch nicht schlecht.
Und ja. Das hatten wir tatsächlich auch auf der Trainingswiese ein paar Mal. Das war schon sehr interessant. Auch eine schöne Geschichte. Es gab ja dann auch im Bundestag Besuchergruppen, die dann den Plenarsaal besichtigt haben oder auch mal bei einer Plenarsitzung als Zuschauer da waren, und diese Gruppen wurden ja dann mit dem Bus angekarrt, und der Busparkplatz, der war so ein bisschen außerhalb, also so ein bisschen an der Rheinaue, an dem Rheinauenpark, und die mussten dann halt den letzten Kilometer zu Fuß da Richtung Regierungsviertel laufen. Ja, und so Besuchergruppen, die kamen dann eben auch immer bei uns beim Training vorbei, und an eine Besuchergruppe kann ich mich sehr gut erinnern. Die kamen zurück vom Bundestag, also die hatten dann schon den Tag irgendwie auf der Straße verbracht und waren im Bundestag, haben da zugeguckt und kamen dann zurück. Das war so eine Gruppe von, also es waren nur Männer, ich weiß nicht, vielleicht 15 Leute. Und die hatten alle auf jeden Fall schon mal 3,8 Bar am Kessel. Also die haben den Alkohol an dem Tag schon reichlich zugesprochen.
Das war sicher die Fleischerinnung Koblenz oder so.
möglicherweise.
Ja, auf jeden Sicherheit.
Fall. Wie gesagt, es gab ja Zuschauer, die verwundert zuguckten, die nicht verstanden haben, was wir da machen. Und es gibt natürlich auch immer Zuschauer, die sagen: Das kann ich auch. Ja, und so eine Gruppe war das. Also wir haben dann tatsächlich mit den Passempfängern, oder haben, letztendlich war das ja zur Anfangszeit der Jugendmannschaft, da haben alle nochmal dasselbe gemacht, und dann fing es halt an mit einem, der den Ball wirft, und der Rest läuft als Passempfänger, laufen einfach das Feld runter, der Ball kommt geflogen, fangen, alles klar, Ball zurücktragen, wieder anstellen. So. Und in diese Übung rein, die dann eben auf diesem Platz stattgefunden hat, wo die Fußwege vom Regierungsviertel direkt dran vorbeigingen, kam dann besagte Gruppe. Naja, und wir hatten zu dem Zeitpunkt ja schon die Ausrüstung an. Und die hochgradig betrunkene Metzgerin und Koblenz, ja, kam also.
Das zurück. War sie.
Und dann war einer dabei, der sagt: Das kann ich auch. Und läuft auf den sich in der Luft befindenden Ball zu, auf den Punkt, wo der Ball runterkommt. Und an dem Punkt kommt natürlich auch der Receiver raus. Und es knallt furchtbar. Der Typ ist also wirklich ungebremst in den ihm entgegenkommenden Footballspieler in voller Ausrüstung reingerannt, hat den, also nach heutigen Regeln, wäre er wahrscheinlich wegen Targeting vom Platz gegangen oder Helm-zu-Helm-Kontakt an einem Verteidigungsspieler.
Wie war denn der Gesichtsausdruck? Hat der keinen Anschluss unter dieser Nummer oder hat er noch
ja, also ich würde sagen, ich denke mal, die ersten 3 Schuljahre sind da zumindest temporär gelöscht worden. Also der ist wirklich volles Programm mit dem Receiver zusammengerasselt.
This person und hatte, is temporarily not available.
Ja, genau. Und hatte also innerhalb von Sekunden ein Horn im Gesicht, an dem hättest du eine Jacke aufhängen können. Ach ja. Also wirklich, das Ding war schon innerhalb von Sekunden blau und grün. Und der Typ lag halt erstmal da. Und, aber wie gesagt, 3,8 Baumkessel und all seine Kollegen standen um ihn herum, haben sich totgelacht. Und wir als Football-Neulinge, ach du Scheiße, jetzt müssen wir jetzt einen Arzt rufen oder so. Ja, alles in Ordnung.
Ist ole, ole. Aufgehoben worden. Bruno ist nur einmal im Jahr.
Alle haben das Horn in seinem Gesicht erstmal bewundert und sind dann einfach weiter ihrer Wege gezogen. Also. Er hat seine ersten Erfahrungen mit Football gemacht und am nächsten Tag wird er vermutlich gedacht haben, er ist gegen den Bus gelaufen.
Sehr schön, sehr schön. Sehr schön. Ja, Klaus, ich wollte noch fragen, wer hat dich denn als Trainer so am meisten beeinflusst oder geprägt, wie man sagt? Es gab ja sicher einige. Ja, erzähl mal, wen kannst du da nennen?
Ja, also auf jeden Fall.
Außer mir natürlich.
Ja, außer dir ist es natürlich als Defense-Trainer der Marcel Dresen, der sehr gut verstanden hat, eine Defense auf den Gegner einzustellen und auch während des Spiels so ein bisschen an den Stellschrauben zu drehen und dann, wenn tatsächlich mal die Defense unter Druck war, immer genau die richtigen Sachen reingebracht hat. Das fand ich schon, war eine sehr gute Geschichte, Marcel Dresen als Defense-Coordinator.
Ja, Anmerkung der Redaktion, Marcel Dresen für die etwas jüngeren Zuhörer, auch ein MVP, auch ein Hall of Famer der Jets, der Nationalspieler war, nicht nur als Fullback, sondern auch 2 Jahre später, glaube ich, als Linebacker in der Tat. Marcel hat also die ersten Jahre Fullback gespielt und ist dann gewechselt in die Defense, hat nachher nochmal aktiv ein Jahr drangehangen irgendwann und war in den 90ern Defense-Coordinator, glaube ich, so kann man das umreißen, ne? Für die, der Name Marcel Dresen nichts sagt. Ja, Marcel, okay. Wer noch, Klaus?
Ganz klar Bill Singer. Der erste Trainer, den ich bei den Jets im Erwachsenenbereich hatte. Und war natürlich für den einen oder anderen schwierig, weil er eben nur Englisch gesprochen hat. Ich kann mich auch gut noch an eine Situation im Training erinnern, wo dann nach dem Training alle zusammenstanden und einer der Spieler der ersten Mannschaft stand so ein bisschen abseits und zog sein Zeug aus. Und einer rief, hey, jetzt kommt mal rüber. Und dann rief er zurück, was soll ich denn da? Ich verstande das so und so nicht.
Ja. Das war so, meine Damen und Herren. Also auch ich muss gestehen, als ich dann mit 18, 19, 20 dann begonnen habe, war mein Englisch holprig. Schulenglisch und dann so einen Menschen zu akustisch zu folgen, der dann doch fremde Sprache spricht, war abenteuerlich. Ich habe mir immer vorgenommen, so jetzt fragst du den, wie er das denn meinte mit dem Rückwärtslaufen, mit dem Drehen und so weiter. Dann formulierte ich meine Worte in Englisch im Kopf. So, und wenn ich das dann zusammengestellt hatte, dann war er schon beim anderen Thema. Und das war einfach zu spät. Aber da rutscht man rein. Und für alle, die diese Erfahrungen vielleicht mal machen, einfach machen, einfach reden, auch wenn es falsch ist, einfach. Und so sind wir, glaube ich, alle da mit dem Bild gut zurechtgekommen. Genau. Irgendwann wurde mal gesagt, irgendwas, und dann war es gut.
Und, oh, horny genau. Is that then? Wie geil ist das denn?
Genau. Udo war schon klar. How genau. Horny is that then?
Don't be afraid, genau. Sei kein Fred.
Naja, und dann weitere Trainer, die mich sehr stark beeinflusst und auch beeindruckt haben, war dann eben Detlef Zorn und Martin Schurer. Und unter Martin Schurer bin ich ja dann auch wieder in die Offense gewechselt, nachdem ich zwischenzeitlich mal beides gespielt hatte und auch als Spielertrainer aktiv war und so weiter. Und dann kamen irgendwann die Düsseldorfer. Und dann habe ich halt gesagt, ich möchte dann aber tatsächlich gerne nur noch eine Seite des Balls spielen. Ob ich jetzt Offense oder Defense spiele, ist mir egal. Aber eine Seite des Balls. Und dann haben die Trainer gesagt, dass sie mich als Fullback gebrauchen können. Und das war dann auch so. Mhm. Und dann bin ich ja unter Martin Schurer sozusagen als Assistant Offense Coordinator ausgebildet worden und habe ja dann auch irgendwann von Martin dieses Amt übernommen. Ja, und das war dann für mich, waren das auf jeden Fall auch zwei Coaches, die mich sehr geprägt und beeindruckt haben.
Der Beginn deiner Trainerkarriere, die dauert jetzt an seit, wann war das? Wann bist du aktiv? Aktiv als Trainer geworden, inaktiv als Spieler. Wann war das, Junge?
Also das ist halt jetzt wirklich der Knackpunkt. Ne? Inaktiv als Spieler bin ich geworden 2007, glaube ich.
Und heute Morgen war es noch 2006. Hast du mir verzählt.
Hey, ihr Fuscher. Ja, so ungefähr jetzt.
Ja, also, 2006 oder...
Das ist halt
so ein bisschen... Wischiwaschi, so ein bisschen verschwimmende Grenzen, weil ich halt dann immer mal noch wieder für ein, zwei Spiele noch mal in Ausrüstung am Spielfeldrand gestanden habe, wenn es auch nur als Kicker war. Aber irgendwo so in dem Bereich, 2006, 2007. Und da ist dann tatsächlich der Übergang gewesen vom Aktiven zum Trainer. Aber ich habe in den 90ern schon unsere Defense als Trainer auch geleitet und war da als Spielertrainer dann auf dem Platz und habe auch tatsächlich schon in jungen Jahren unsere Jugendmannschaften gecoacht. Und also so ganz voneinander trennen kann ich aktiv und passiv in Anführungsstrichen jetzt noch nicht mal unbedingt, aber der Übergang als vom aktiven Spieler zum aktiven Trainer, der war dann tatsächlich 2006 oder 2007.
Eine lange Karriere, ich glaube, in NRW gibt es das auch nicht so oft. Ne? Also ich meine, Udo und ich, wir sind lang dabei, wir haben auch dies und das gemacht, aber ich glaube, du warst da im aktiven Bereich, nenne jetzt das Aktive als Trainer oder als Spieler, so lang dabei und so prägend, dass ich glaube ich schon sehr.
Ich muss das auch nochmal betonen, halt, du warst nie so richtig wecklos. Ne? Also ich habe ja meine Kinderpause gemacht und was weiß ich noch, irgendwelche Heiratspausen und so. Du bist seit 86 eigentlich ohne Unterbrechung dabei, oder?
Seit 83, also mit der Jugendzeit, ja. Also ich habe halt dieses eine Jahr, wo die Jets nicht gespielt haben, habe ich bei den Gamecocks gespielt, zumindest die Hälfte der Saison, weil ich dann eine Knieverletzung hatte.
Nobody's perfect.
Bitte?
Nobody's perfect. Es gibt ja jemanden schwarzen Fleck in der Vergangenheit.
Irgendeinen dunklen Fleck muss ich ja haben. Ja, aber ansonsten war es tatsächlich.
Also doch eine Scheißkarriere. Entschuldigung, nein. Sei nicht so gut.
Also ansonsten immer Jet. Und ja, halt dieses eine Jahr bei den Gamecocks war ja nur der Tatsache geschuldet, dass die Jets keine Mannschaft zum Spielbetrieb angemeldet haben und alle gesagt haben, ja gut, aber irgendwo müssen wir trainieren und spielen und dann bin ich nach Bonn gegangen. Ja.
Wie viel Druck hast du denn noch um Kessel, Junge? Wie viele Saisons sehen wir dich denn? Du hast ja jetzt auch, bist ja jetzt auch Trainer und sportlicher Leiter. Ich erwähne das hier nochmal, wenn ihr irgendwas wissen wollt, dem Klaus könnt ihr immer auf den Sack gehen mit allen Fragen.
Danke.
Hatte ich ja schon erwähnt übrigens. Bei allen sportlichen Fragen, Klaus Zettmeier, nein, Scherz beiseite. Also ich selber weiß ja, dass man auch manchmal müde ist, am Ende einer Saison nicht mehr so viel Bock hat, weil das ist ja schon ein Job, der auch anstrengend ist. Sehen wir dich noch ein paar Jährchen bei den Jets? Oder wirst du dabei begraben im Ackerstadion, wenn du
eingeäschert worden bist? Ja, also ich habe schon so eine Probebohrung im Mittelkreis machen lassen, ob da eine Urne von mir reinpasst. Nein, also ich bin ja jetzt aus besagten Gründen, die du gerade angesprochen hast, dass man zum Ende der Saison immer tatsächlich auch müde ist und ab irgendwann dann schon das Ende der Saison auch herbeisehnt. Deshalb habe ich mich ja aus dem leistungsbezogenen Sport, sprich erste Mannschaft, vor Ende 2019 zurückgezogen und bin ja jetzt bei den Prospects als Position Coach für die Quarterbacks zuständig und das macht mir tatsächlich wieder sehr viel Spaß. Es ist ein bisschen anders, und aber das macht es halt aus. Ne? Du hast halt nicht mehr diesen unbedingten Leistungsdruck und muss halt immer sehen, dass du deine Leute auf den Punkt jetzt fit kriegst für den Saisonbeginn. Das ist bei den Prospects ja alles so ein bisschen, ja, also letztendlich ist es schon dasselbe. Du musst zum Saisonbeginn die Leute parat haben, aber du arbeitest halt mit Leuten, die eben nicht schon als Quarterbacks komplett ausgebildet sind, denen du nur noch das Playbook beibringen musst und dann eben darauf achten musst, dass die Feinheiten stimmen, sondern bei den Prospects ist es ja jetzt tatsächlich so, dass ich derzeit drei Quarterbacks habe und einer davon tatsächlich schon in der Jugendmannschaft in einem anderen Verein als Quarterback gespielt hat und die anderen beiden aber wirklich bei null angefangen haben. Also vorher auf einer anderen Position gespielt haben, Running Back oder Wide Receiver. Und da ist es natürlich auch schön zu sehen, wie die sich entwickeln. Also da sieht man eben diese Entwicklung deutlich mehr als bei einem ausgebildeten Quarterback, wo du dann nur noch an den kleinen Stellschrauben drehst, damit das alles noch ein bisschen besser und du ihn im Reich seiner Möglichkeiten an sein maximales Leistungsvermögen bringst. Und das ist, wie gesagt, bei den Prospects ein bisschen anders.
Das ist ja auch so inzwischen, nachdem ich jetzt da weg bin, ist der Trainerstab ja wirklich gut besetzt. Das war ja nicht so, als ich da war. Aber letztendlich sind jetzt, habe ich auch hochkarätige Mittrainer halt. Also die Mannschaft entwickelt sich wirklich gut bei den Prospects. Es hat mich ja damals so eine Menge Mühe gekostet, dich zu den Prospects zu kriegen. Das Parkplatzbier war das Ausschlaggebende, dass du gewechselt hast. Ne?
Ja, genau. Das Parkplatzbier war schon immer das, was mich am meisten gereizt hat, weil Bier trinken ist genau meins.
Ja, das hat man auch schon immer während deiner aktiven Karriere auf dem Platz gemerkt, wenn du auf Entzug warst. Du warst tatsächlich aber ein recht heißblütiger Spieler. Also das Trash-Talking hast du ja wirklich immer gut beherrscht. Das glaubt mir heute keiner, wenn die den, also wer den Klaus als Trainer kennt, der ist, hat ja eine tibetanische Mönchsruhe auf dem Platz halt, aber ich, liebe Kinder, ich sage euch, also Jungwarne, damals hatte er die nicht auf dem Platz. Also ich glaube, nur höchstens der Alex Jolik war dir vielleicht nur überleben beim Trash Talk, oder?
Ja, sehr gutes Beispiel. Ja, ich glaube, da hake ich mal ein. Ich habe hier noch so eine Notiz auf meinem Zettel und der sagt Platzverweis. Ich glaube, Klaus. Also Udo, bist du schon mal vom Platz geflogen? Ich glaube nicht. Also ich für mich, ich bin noch nicht runter, Udo.
Nee, ich bin auch nicht geflogen. Einmal hat der Klaus mich tatsächlich mal runtergeschickt, aber kein Ref hat mich runtergeschickt.
Ja, Klaus, wir kommen jetzt zu dir.
Ja, da kommen die Skandale doch noch zur Sprache, ne?
Ja, da waren schon ein paar Mal, bist du schon runtergeflogen, ne? Weil einfach hitzköpfig dann eben über die Stränge, oder? Erzähl auch das.
Ich meine, letztendlich habe ich ja immer heißblütig mit den Schiedsrichtern darüber diskutiert, dass das eine völlige Fehlentscheidung war. Aber genau genommen hatten sie schon immer recht. Und ich muss zugeben, ich muss zugeben, dass ich in meiner Zeit als Defense-Spieler schon immer echt hart an der Adrenalin-Obergrenze gespielt habe. Und dementsprechend auch, also ich bin immer der Meinung gewesen, Defense-Spiel ist aggressiv. Und dann muss auch die Grundeinstellung aggressiv sein. Und ja, also habe ich halt auch gespielt, kompromisslos und immer bis auf die letzte Rille. Aber manchmal bin ich dann auch übers Ziel hinausgeschossen. Das gebe ich zu. Also ich muss tatsächlich jetzt überlegen, aber ich glaube, ich bin zwei- oder dreimal vom Platz geflogen.
Ach, komm nur auf.
Ja,
ja, okay, einmal, sagen wir dreimal. Komm, dreimal bestimmt. Und einmal vor dem NRW-Pokalfinale, oder?
Genau.
Das war sicher bitter und hat dich dann bluten lassen.
Und vor allem war das tatsächlich.
Das war der harmloseste, genau. Ja.
Genau, war das auch tatsächlich so eine Geschichte, wo ich sage, das verstehe ich bis heute nicht. Aber gut. Das war eine Situation im Spiel, wo in Remscheid war das, NRW-Pokal-Halbfinale. Und ich bin von einem Offense-Liner attackiert worden, der mir dann, keine Ahnung, mit der Hand vor das Gesichtsgitter gehauen hat oder sonst irgendwas, ich weiß nicht mehr genau. Und dann habe ich gesagt, mach das doch normal, du Penner. Und das hat der Schiedsrichter gehört und hat mich dann für den Penner vom Platz geworfen. Das Foul davor hat er nicht gesehen, aber das ist halt immer so, ne? Das ist auch das, was ich heutzutage dann meinen Schützlingen sage, das erste Foul übersehen die Schiedsrichter vielleicht mal, aber das Revanche-Foul, das sehen sie immer.
Ja.
Und zu der Erkenntnis bin ich ja leider dann auch irgendwann gekommen, aber zu spät.
Das liegt vielleicht daran, dass du als Trainer wahrscheinlich einen Puls von 40 hast und damals eher so auf 240 warst im Spiel.
Also, ja, das könnte sein. Das könnte sein, wobei ich sagen muss, dass ich tatsächlich in meinen letzten paar Jahren als Fullback Offense-Spieler deutlich ruhiger geworden bin. Auch unter dem Martin Schurer, weil die Düsseldorfer waren halt auch Trainer, die auf dem Standpunkt stehen, eher den ganzen Dirty Talk und das ganze dreckige Zeug brauchen wir nicht. Wir arbeiten mit sauberer Technik und gewinnen unsere Spiele so. Und die haben mich dann, also der Martin im Speziellen, hat mich dann schon deutlich runtergeholt von meinem Puls 240. Und die letzten 5 oder 6 Jahre, die ich dann Fullback gespielt habe, war ich auch deutlich ruhiger. Und
ist in demselben Spiel nicht auch der Uwe Carstens runtergeflogen, der Penner und der Idiot? Hat der nicht Idiot gesagt zu irgendeinem?
Genau.
Das war doch so ein Kuriosum, ne?
Ja, genau. Der Uwe Carstens, der ja schon immer als die Lethargie
Person
bekannt war, also der nie wirklich Adrenalin-Junkie oder was auch immer war, der immer einen Ruhepuls von 35 hatte während des Spiels.
Dem Kampf, der im Jom der Schobe soll, genau.
Er ist dann tatsächlich in demselben Spiel rausgeflogen, in einer ähnlichen Situation. Der hat dann zu seinem Gegner Idiot gesagt und dann kam auch die gelbe Flagge. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass die Schiedsrichter den Uwe, der war glaube ich zuerst runter, und in meinem Fall weiß ich noch, dass die Schiedsrichter gesagt haben, in der Spielsituation, so wie das hier gerade abgeht, muss der dafür auf jeden Fall vom Platz gehen. Da habe ich jetzt gedacht, wie bitte?
Das waren aber auch Vergehen. Das waren Vergehen.
Ja, ich kann dir sagen, hör mal. Da habe ich mich.
Hey, Sangverein. Ja. Ich möchte noch eins anfügen, Klaus. Ich möchte dich noch ein bisschen beweihräuchern. Natürlich warst du ein sehr guter Defense-Spieler und immer ein guter Kamerad auf dem Feld als Strong Safety oder vergleichbar. So. Der Udo spielt gerade Titanic, aber hier wird nicht abgesoffen.
Ja, das
der König
Kamerad,
von Mallorca.
Mir stiegen gerade die Tränen in die Augen, ja, aber egal. Ich küsse deine
Augen. Ich hatte noch gar nichts gesagt. Also, ich fand auf jeden Fall diese Zeit mit den Düsseldorfern und du als Fullback. Da fand ich dich richtig souverän. Als Fullback fand ich dich richtig klasse. Du hast den Posten dann einfach so ausgefüllt, wie er sein muss. Und das war so ein richtig so ein fester Baustein. Ich möchte aber noch was erwähnen. Und zwar war der Klaus ja nicht nur Safety oder Linebacker und dann mal irgendwann Fullback. Er war auch die ganz meiste Zeit einer der besten Holder der Weltgeschichte. Und zwar mein Holder, als ich Kicker war. Und ich habe ja so manchen Kick gemacht. Ich glaube, Klaus, du warst die meiste Zeit lagst du mir zu Füßen und hast mir den Ball gestellt.
Ja, mein Leben lang lag ich dir zu Füßen, natürlich.
Das ist so. Und auch da gab es schon mal einen Snap, der nicht so toll kam. Und da muss ich auch sagen, manche Male dachte ich so, mein lieber Mann, wo hat der Klaus den jetzt wieder hergeholt und aufgesetzt?
Jetzt habe ich aber schon so ein bisschen... Jetzt habe ich schon so ein bisschen das Bild vor mir, wie der Klaus hinter dir steht und dich an der Hüfte hält und du nach vorne rausschreist, ich bin der Kicker der Welt oder sowas halt. Also, ich
bin der größte Kicker der Welt.
Ich bin der größte Kicker, der jemals gelebt hat.
Ja, genau, mindestens. So. Ja, das wollte ich nur sagen, Klaus. Ne? Also ja, danke schön, Ehre, danke. Ehre, wem Ehre gebührt. Und wir haben ja viele Gäste hier und der eine macht das, der andere macht das. Das sollte man dann auch einfach mal erwähnen. Ja, und dafür bin ich dir ewig zu Dank verpflichtet.
Und liebe ja, ich bin dir ewig zu Dank verpflichtet, dass ich...
Als liebe Holder, dich ungeteilt.
Was? Ich bin dir ewig zu Dank verpflichtet, dass ich dein Holder sein durfte und damit natürlich an sehr, sehr, sehr vielen Punkten ja beteiligt war.
Die Zeit rennt ja gut, schon jetzt wieder. Die Zeit rennt und rennt und rennt. Klaus, ganz schnell. Highlight. Highlight deiner Karriere.
Ja.
Können noch mehrere sein, aber hau raus.
Also es gibt natürlich in so vielen Jahren auch viele Highlights und ein paar von denen sind tatsächlich auch schon von den letzten Gästen bei euch schon immer mal wieder erwähnt worden. Eins meiner ersten Highlights war tatsächlich in meiner Rookie-Saison in der ersten Mannschaft, als wir im vierten Finale um die deutsche Meisterschaft gestanden haben und in Ansbach gespielt haben. Also das war natürlich eine Riesensache. Erste Jahr, erste Mannschaft und dann direkt ins Viertelfinale. Ansbach war zu der Zeit natürlich eins der Top-Teams in Deutschland, die sich eigentlich immer den German Bowl mit den Panthern aufgeteilt haben. Mal hat Ansbach gewonnen, mal die Panther. Und da war im Viertelfinale zwei Endstationen, aber ich kann mich an das Spiel noch sehr gut erinnern und ich weiß, dass ich da echt so ein bisschen auch Muffensausen hatte vorher, weil als Rookie Outside Linebacker gegen so eine Mannschaft anzutreten, die wirklich abonnierter Endspielteilnehmer die letzten Jahre war, das war schon was ganz Großes, muss ich sagen. Und dann natürlich 88, unser Sieg gegen die Panther. Ja. Also das war eins dieser Highlights, das man auch wirklich nie vergisst. Bin ich noch da?
Jetzt bist du wieder da.
Mein Handy hat gerade angezeigt, dass die Batterie fast leer ist. Also der Sieg gegen die Panther, und ich werde auch nie das Bild vergessen, wie Walter Rohlfing seinem Mannen nach dem Spiel noch anderthalb Stunden lang und wir den Platz abgebaut haben und schon einen Burger gegessen haben und was getrunken haben, saßen die immer noch da und haben die Haare vom Walter Rohlfing geföhnt bekommen, weil sie das Spiel verloren hatten. Ein Bild, das ich nie vergesse. Im Kronau-Stadion am Fuß des Langen Eugens. Die Strafpredigt, die Panther sich anhören mussten.
Wir waren schon geduscht, hatten bei Professor Bier leer gesoffen und die saßen noch hinten in der Ecke.
Ja. Oder auch dann 2011 das Abschiedsspiel vom Eric als Headcoach, als die Blue Devils zu uns als ungeschlagener Meister schon kamen und ihre Perfect Season festmachen wollten. Und dann leider bei uns im Aggerstadion verloren haben. Auch ein ganz großes Spiel, finde ich. Das ist eins der Dinge, die richtig Spaß gemacht haben.
Da warst du Aussie? Bitte? Da warst du Aussie 2011 oder in welcher Funktion warst du da?
Ja, da war ich Aussie, genau. Okay. Mhm. Und ich habe aber allerdings auch so ein paar Highlights noch, wo wir das Spiel tatsächlich verloren haben, aber doch tolle Aktionen waren. Also zum Beispiel haben wir irgendwann mal in Dresden gespielt vor 5000 Zuschauern. Vor langer, langer Zeit, als das eigentlich völlig ungewöhnlich war. Mittlerweile gibt es ja tatsächlich GFL-Teams, die schon mal 5000 Zuschauer haben, aber zu dem Zeitpunkt waren wir in der zweiten Liga und Dresden war auf dem Weg in die erste Liga. Wir haben das Spiel auch verloren. Aber da vor 5000 Zuschauern aufzutreten, das war schon, hatte auf jeden Fall was. Und auch das ist so ein Ding, das ich nicht vergessen werde. Oder auch ein Spiel in Lübeck, wo ich auch als Offense-Coordinator war, das Jahr, als der Zachary Kavanaugh bei uns Quarterback gespielt hat. Mhm. Haben wir das Spiel mit 48-47 verloren und sind knapp 30 Sekunden vor Schluss. Haben wir eben den Touchdown zum 48-47 gemacht. Und ich habe dann als Offense-Koordinator entschieden, dass wir für eine Two-Point-Conversion gehen, weil, sind wir mal ehrlich, nein. Niederlage oder Unentschieden ist jetzt nicht unbedingt so ein großer Unterschied. Aber wenn du so ein Spiel gewinnst, dann macht das schon einen Unterschied. Wir haben leider die Two-Point-Conversion nicht geschafft, aber trotzdem war das schon ein tolles Spiel auch.
Oh ja, das glaube ich. Jetzt, war das jetzt das Highlight oder das Lowlight? Das war ein Highlight immer noch.
Nee, das war schon ein Highlight, weil wir da wirklich gegen Lübeck, die immer wirklich gut waren und dann aber doch so ein Highscoring-Spiel hatten und trotzdem dran geblieben sind. Ne? Also 48-47 ist jetzt nicht unbedingt so ein Ergebnis, dass du jede Woche auf jedem zweiten Footballrasen siehst.
Ja, Klaus, Highlights. Gab es ein Lowlight? Warst du mal so richtig angepisst? Außer bei deinen Platzverweisen natürlich.
Ja, es gab auf jeden Fall Spiele, wo ich oder auch Situationen, wo ich total angepisst war. Ich glaube, ihr werdet euch da auch noch dran erinnern. Wir haben irgendwann mal in Bremen gespielt. In dem Jahr, als der, wie hieß er denn noch? Da war ein Defense-Liner, der auch vom College kam.
Der Damien gespielt
hat. In dem Jahr haben wir in Bremen ein Spiel gehabt, wo wir wirklich untergegangen sind. Der Rest der Saison war eigentlich wirklich gut und wir sind da als Favorit hingekommen und sind untergegangen, unter anderem, weil die Schiedsrichter uns da so verpfiffen haben. Also das war wirklich eine Vollkatastrophe. Das war dann auch eins der Spiele, wo ich nach dem Spiel zu den Schiedsrichtern hingegangen bin, denen ich normalerweise dann immer die Hand geschüttelt habe als Captain. Und in dem Spiel habe ich gefragt, ob sie denn mit ihrer Leistung von dem Tage zufrieden waren. Das fanden die auch nicht so lustig, aber das war wirklich so eine Vollkatastrophe an dem Tag.
Und das war das Spiel,
als Damien vom Platz geflogen ist, wenn ihr euch erinnert.
Ja,
und der war ja eigentlich auch keiner, der immer hohl dreht, sobald irgendwas läuft.
Ich weiß nicht, also was der war da kommst du halten. Ja, nach dem Platzverweis aber nicht. Ich weiß, da war er, kommst du halten damals.
Das stimmt. Da war richtig aber ansonsten war das halt ein Typ, der wirklich die Ruhe selbst war. Ne?
Ja.
Und dann halt 2019, der Abstieg mit nur einem Sieg, wo wir das Rückspiel in Hannover verloren haben. Das war auch echt finster. Ja, ansonsten, es gibt sicher noch mehr Lowlights, aber die habe ich vergessen. Die habe ich verdrängt.
Ah. Ja gut, in deinem Alter tritt ja auch irgendwann diese Gnade der Demenz ein. Ne?
Ja, richtig. Du kennst das ja.
Ja, ich kenne das. Ich kann mich auch noch erinnern, dass wir momentan telefoniert haben. Ja, Butch, die Zeit ist weit gerannt, die heiße Treppe ist nah.
Die heiße Treppe kommt, ja, Freunde.
Kommt noch irgendwas, was du Klaus, mich oder sonst irgendjemand fragen willst? Oder?
Ich frage mich, was ist der Sinn des Lebens? Nein, ich frage mich, wen haben wir in den nächsten Wochen
Zu Gast? Bitte? Das könnte ich dir sagen, willst du wissen?
Das sagst du.
Das ist der André Breuer. Andreas Breuer?
Andreas.
Gott, André Breuer. Der André Breuer war der Dicken und der André. Habe ich nie gesagt.
Ja. Andreas Breuer, ja, wir haben einen Betreuer, einen Teammanager, der U16 der Trost of Jets eingeladen, uns hier im munteren Verzell zu begleiten. Finden wir auch mal ganz wichtig, zum einen auf die Jugend einzugehen, zum anderen mal aus der Sicht des Betreuers, des Teammanagers, zu erfahren, was so das ganze Jahr über läuft. Andreas Breuer, jemand, der auch mehr als eine halbe Stunde zum Training fährt, jede Woche zweimal. Ja, freuen wir uns drauf, wie immer. Das ist nächste Woche. Der Klaus schiebt sich noch ein paar Fritten rein, sehe ich gerade.
Das ist aber ziemlich kalt.
Ich glaube, dann waren wir dann auch in jeder Mannschaft dann inzwischen mal zu Gast. Das U16 fehlte, glaube ich, noch. Ne? 10 und 13 haben wir mal beehrt. Ja, genau. Die erste Mannschaft Prospects halt, ja, und jetzt nochmal die U16 halt. Klaus, die Fritten müssen doch inzwischen eiserkalt sein. Jetzt haut er ab, halt. Jetzt. Ah, der ist er wieder. Klaus, sind die Fritten überhaupt noch irgendwie genießbar? Du bist ja echt eine Wutze. Ne? Du kannst ja keine Fritten fressen, die jetzt an der Stunde da stehen. Ne? Ist ja ekelhaft. Ja.
Was soll ich machen? Es gibt sonst nichts.
Ja, dann auch, dann mach Wicke. Ja, ansonsten, auch diese Woche haben uns wieder die ein oder andere E-Mail erreicht. Ich freue mich immer über Feedback oder wir freuen uns über Feedback. Wenn ihr Vorschläge habt für Studiogäste oder sogar selber hier mal zu Gast sein wollt, dann schreibt uns unter podcast@trostdorf-jets.de und vielleicht könnt ihr dann demnächst auch mal hier die Klappe aufreißen und den Butsch mit mir zusammen beschimpfen. Das geht natürlich auch für Lob, wenn ihr es gut fandet, könnt ihr es auch schreiben. Kritik schickt allerdings wie immer an den Sebastian Schwubbe, nicht an uns. Kritik interessiert mich wenig. Ich möchte nur hier gefeiert werden.
Genau, Sebastian Schwubbe @trostdorf-jets.de. liebe Gäste, liebe Zuhörer. Ja, wir sind durch. Ne? Es war wieder ein munteres Verzeltchen mit unserem ehrwürdigen Klaus Zettelmeier. Ich gucke noch mal auf seine Spreewaldsgurken-Siedlung,
Siedlungsdeko,
Lichtanlage. Tannenwald.
Genau. Ja,
Tannenwald. Und denke,
hast du noch irgendwelche famous last words durch das Büchsentelefon, Klaus?
Ja.
Da trefft er mich jetzt auf den falschen Fuß.
Famous last words. Die waren doch fantastisch.
Ich kann nur das Motto vom Andreas Heinen mal weitergeben. Ne? Egal welcher Gegner, wer kommt, der Crit.
Wer kommt, der Crit? Auch schönes Wort. Halt. Aber das wird doch auch ein neuer Titel für die Sendung heute. Wer kommt, der Crit?
Ja, das ist aber ja nicht von mir. Das könnte ja nicht als Titel für meine Sendung nehmen.
At home with Tough Dough.
Ja, genau. Die Geschichte hätte ich auch noch bereit gehabt.
Er kann deiner Training einfach schnell kommen. Hau die nochmal raus, Klaus. Wir haben jetzt 2:08. Wir haben schon Überlänge, da sind 200 Meter weniger Oria. Los, komm, hau raus.
Also das war auch, ich glaube, das war auch in meinem Rookie-Jahr. Da haben wir tatsächlich die Crocodiles zweimal geschlagen. Und zwar immer ganz knapp. In Köln irgendwie 9:8 oder so. Und zu Hause 6:7 oder so. Und das Hinspiel in Köln war im Südstadion. Und einer unserer Running Backs zu der Zeit, Jonathan Branch, ein Amerikaner, der aber hier in Bonn wohnte, also kein Eingekaufter, sondern ein Zugelaufener. Und der hat aber eine Aussprache gehabt, da musstest du wirklich dir einen Übersetzer daneben stellen, damit du den verstehen konntest. So, und das Spiel war zu Ende. Wir hatten, wie gesagt, knapp gewonnen und gingen aus dem Stadion in die Kabine, das war im Südstadion, dann durch so einen Tunnel unter der Tribüne durch und der Jonathan Branch und der damalige Quarterback der Crocodiles liefen direkt vor mir und haben sich unterhalten.
Aber und bestimmt die Anstecker.
Nee, das war George English.
Mit der Brille, ja.
Genau, und die zwei laufen also nebeneinander aus dem Stadion und George English sagt, ja, but we're gonna beat you in Bonn. Und dann sagte Jonathan Branch in seiner unnachahmlichen Art und Aussprache, yeah, but a home with Tough Dough. Also man muss tatsächlich zweimal hinhören, um das zu verstehen. Ja. Das heißt dann so viel wie, ja, das mag sein, aber zu Hause sind wir echt hart. A Home with Tough Dough. Home with Tough Dough.
Okay. Ja, wunderbar.
Ja, gut. Vorsicht, heiße Treppe. Ich klüfte das Wort, wa?
Ja,
und
ja,
sehr. Was sehr schön. Les Words vom Frikadellen Dompteur. Hast du noch jetzt?
Oh, ich habe gar nichts mehr. Ich bin vollkommen jetzt hier ausgepowert, ausgelabert und ja, war schön mit euch zwei Haudegen. Ne? Auch nach all den Jahren sehe ich euch immer noch sehr gerne. Kurz.
Ja, es war aber richtig ein damit anstrengender Podcast. Meine beiden Spannmänner hier haben beide die Haare verloren. Aber nun gut, das ist
schon. Während so des Podcasts, ne? Ja. Am Anfang hatten wir ja noch.
Ja, da. Ich kenne euch beide mit vollen Haaren. Ja, vielen Dank. Es war schön. Ne? Am Ende war schön und war Jod. Am Ende ein bisschen zu kurz. Auf jeden Fall, macht Jod, schwenkt den Hut, knallt den Butz fort. Bis nächste Woche.
Auf Wiedersehen.